alle Jahre wieder. Am Ende des Wiener Neujahrskonzerts steht immer der Radetzky-Marsch von Johann Strauss' Vater. Und alle im Saal klatschen mit, möglicherweise auch Millionen an ihren heimischen Bildschirmen. Heute gilt diese Musik als inoffizielle Nationalhymne Österreichs. Doch der Hintergrund ihrer Entstehung ist ein anderer.
Am 27. Juni 1866 hatte der Marsch aller Märsche eine ganz andere Funktion. An diesem Tag stürmten 4.787 österreichische Soldaten zum Sound von Strauß' Vater in den Tod oder blieben schwer verletzt auf dem Schlachtfeld liegen. Die preußische Armee war am Vortag in Böhmen eingefallen und hatte damit den deutschen Krieg begonnen, angetrieben von einer Militärkapelle.
Was für die habsburgische Armee in einem Desaster endete, bedeutete gleichzeitig den sukzessiven Aufstieg dieses Marsches in die Herzen der Österreicher. Der Sozial- und Kulturhistoriker Philipp Theer untersucht in seinem neuen Buch »Der Klang der Monarchie« die Zusammenhänge zwischen musikalischen Entwicklungen und dem Aufstieg und Fall der K&K-Monarchie.
Die Musik interessiert uns als historische Quelle, weil sie soziale und politische Entwicklungen ausdrückte und voranbrachte.
Wie eng soziale Rahmenbedingungen und die Entwicklungen der Musik zusammenhängen, zeigt Philipp Theer an zahlreichen Beispielen, etwa am Freizeitverhalten einiger Frauen.
Die Begeisterung großbürgerlicher Damen für die Konzertmusik und den Tanz beruhte einerseits auf adligen Vorbildern, andererseits auf einer Arbeitsteilung in den Familien. Die Töchter der neureichen Nobilitierten und Hausbesitzer erlernten in der Regel keinen Beruf, denn in bürgerlichen Kreisen war es verpönt, dass die Frauen arbeiten gingen.
Für Frauen aus bürgerlichen Haushalten bieten Bälle im frühen 19. Jahrhundert eine willkommene Gelegenheit zur Ablenkung und zur gesellschaftlichen Teilhabe. Zugleich eröffnen sie Möglichkeiten zur Partnersuche. Welche Musik aber wird bei diesen Bällen in der Zeit vor Johann Strauß gespielt? Beispielsweise Walzer des aus Böhmen stammenden Franz Pechacek.
Die insgesamt 144 Musiknummern von Pechacek beruhten ähnlich wie viele zeitgenössische Ländler auf einem simplen Schema, in dem die Melodie und die Begleitstimme meistens parallel liefen und den Rhythmus gemeinsam vorgaben. Die Instrumentierung war mit einer ersten Geige, einer zweiten Geige zur Begleitung und einem Bass ebenfalls einfach gehalten. Mit Wiederholungen und Improvisationen konnte man mit den 2 Dutzend Walzern locker einen ganzen Tanzabend füllen.
Autor Philipp Theer geht einer Fülle von Zusammenhängen nach, etwa bei den verschiedenen Hierarchien in Stadt und Land, den Gemeinsamkeiten und Unterschieden von Bürgertum und Adel, der Rolle der Musik im Krieg, bei Sieg und bei Niederlage, der Sozialkritik in der Oper, dem Spagat zwischen Diktatur und der Suche nach, nicht zuletzt, musikalischer Freiheit. So blättert Theer ein ganzes Jahrhundert auf, mit vielen bekannten und unbekannten Namen von Komponisten, Werken, Gassenhauern. Am Ende landet er bei der Operette und dem Ersten Weltkrieg.
Am Vorabend des Ersten Weltkrieges war die Operette ihrer Zeit noch ein Stück voraus. Im November 1908 erschien im Theater an der Wien »Der tapfere Soldat« von Oskar Strauß. Der jüdische Operettenkomponist verarbeitete in seinem Werk die Konflikte auf dem Balkan.
Wir marschieren durch die Nacht, Abend, Nacht, Abend, Nacht. Es ergrenzen Mond und Sterne, unser Lied weit in der Ferne, der Kanonendonner kracht, durch die Nacht, durch die Nacht.
Während die Operette von Oskar Strauß mit einem Happy End schließt, nimmt das Weltgeschehen eine andere Wendung.
Der Erste Weltkrieg war eine absehbare Tragödie. Während in den Theatern der Monarchie eine musikalische Komödie nach der anderen erschien.
In Anlehnung an den Theaterkritiker Karl Kraus fragt auch Theer, inwieweit das Genre der eher heiteren Operette und der Ausbruch des Krieges zusammenhängen. Der Autor zeigt, wie sehr Lieder in der Operette auch als Kriegspropaganda dienen, bis in die Schützengräben hinein. Philipp Thayer hat ein ungemein detailreiches und im gleichen Maße anschauliches Buch geschrieben. Akribisch sucht er nach Erklärungen für offensichtliche und versteckte Zusammenhänge, er stellt überraschende Verbindungen her und zeigt eindrucksvoll, wie eng Monarchie und Musik miteinander verbunden sind. Der Klang der Monarchie, eine musikalische Geschichte des Habsburgerreichs. Erschienen ist das Buch im Surkamp Verlag, rund 560 Seiten kosten 32 Euro. Per QR-Code kann man die behandelten Musikbeispiele auf der Musikstreaming-Plattform Adagio anhören, inklusive erstmals eingespielter Stücke.